Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Köln, Stuttgart und Hamburg geben ihre Benin-Bronzen zurück. Gleich ein Gespräch mit Hamburgs Kultursenator Carsten Bruster. Außerdem berichten wir über die International Dance Exposure in Tel Aviv, die Wiederentdeckung des Macke-Zeitgenossen Evarist Adam Weber und das neue Stück von Peter Handke in Wien. Der Rat der Stadt Köln hat gestern Abend beschlossen, die 92 Benin-Bronzen im Besitz des städtischen Rautenstrauch-Jost-Museums an Nigeria zurückzugeben. Drei Werke werden schon im Dezember nach Nigeria gebracht, weitere 52 im kommenden Jahr. 37 sollen für zunächst 10 Jahre in Köln bleiben. Stuttgart, in dessen Lindenmuseum 70 Objekte liegen, wird am Mittwoch die Eigentumsrechte übertragen und Hamburg unterzeichnet am kommenden Freitag ein Abkommen mit Nigeria über 179 Stücke aus dem Hamburger Museum am Roten Baum. Ich habe vor der Sendung mit dem Kultursenator Hamburgs gesprochen, mit Carsten Bruster. Herr Bruster, bei Ihnen bleibt rund ein Drittel der Objekte als Leihgabe. Wie sind die denn ausgewählt worden?
Die sind ausgewählt worden in einem gemeinsamen Prozess zwischen Barbara Plankensteiner, der hiesigen Direktorin des Museums am Roten Baum für die Kulturen und Künste der Welt, und den Vertreterinnen und Vertretern der nigerianischen Museumsverwaltung, wo man gemeinsam geguckt hat, was hat Sinn, liegt auch im Interesse der nigerianischen Seite, dass es weiterhin hier in Europa sichtbar ist. Das hat einen sehr vernünftigen Prozess gegeben, und da Barbara Plankensteiner ja eine langjährige Expertin der Kunst aus Benin ist und auch mit den Partnerinnen und Partner in Nigeria seit Jahren zusammenarbeitet, hat man gemeinsam geguckt, wie man das hinkriegt. Es wird am Anfang ja sogar alles hier bleiben. Also es werden am kommenden Freitag 3 Objekte übergeben werden im Hamburger Rathaus. Die gehen dann auch mit einer Regierungsdelegation 2-3 Tage später nach Nigeria. Die restlichen Objekte werden dann als Leihgaben hier bleiben und als Dauerleihgaben dann am Ende die von Ihnen angesprochenen 40, während die anderen dann wahrscheinlich erst auf eine Wanderausstellung und dann eben ins neue Museum nach Nigeria gehen.
Ja, Sie haben es gesagt, über 10 Jahre ist verhandelt worden, auch in der Benin Dialogue Group. Die Debatte um die Restitution ist zum Teil auch scharf geführt worden. Wie haben sich denn die Beziehungen zu Nigeria während der Verhandlungen entwickelt? Hat man da gemeinsame Interessen gefunden?
Ja, wir haben ja immer gesagt, am Ende geht es bei diesen Restitutionen darum, dass die der Beginn einer Kooperationsbeziehung sein sollen und nicht das Ende. Und insofern ging es schon seit 2-3 Jahren gar nicht mehr so sehr um die Frage in diesen Diskussionen, ob das geschieht, sondern vor allen Dingen darum, wie das geschieht. Und das Entscheidende war, als wir haben ja 2019, als Hamburg damals die Kulturministerkonferenz den Vorsitz hatte, gemeinsam mit dem Bund und den kommunalen Spitzenverbänden so eine erste Erklärung, wie wir umgehen mit solchem Sammlungsgut, geschlossen. Dann war Benin immer der entscheidende erste Schritt, über den intensiv gesprochen worden ist. Und der entscheidende Schritt war dann, als wir 2021 beschlossen haben im Länderkreis, wir übertragen zunächst die Eigentumsrechte. Und wir koppeln es dann gar nicht zwingend daran, dass alles physisch in dem Moment auch zurückgehen muss. Aber wir stellen schon mal klar, wie der rechtliche Rahmen der Eigentumsverhältnisse ist. Und das hat wirklich Bewegung in den Prozess hineingebracht, weil man damit das klare, auch vertrauensbildende Signal auf die nigerianische Seite setzen können. Wir meinen das ernst. Und das hat wirklich zu einer deutlichen Verbesserung auch nochmal in der Kooperation geführt, sodass ich sehr zuversichtlich bin, dass daraus eine ganze Menge auch an gemeinsamen Projekten in der Zukunft wird entstehen können.
Sie haben es gerade selbst gesagt, Benin war der erste Schritt, auch ein besonders klarer Fall vielleicht, 1897 ja durch britische Soldaten geplündert, die Bronzen von Benin, die ja nicht alle Bronzen sind, sondern aus vielen, vielen Materialien bestehen, aber das ist die Sammelbezeichnung. Was sind denn die nächsten Schritte? Womit rechnen Sie denn? Was erwarten Sie sozusagen an internationaler Kooperation beziehungsweise auch an Forderungen, die an Sie gerichtet werden?
Also ich erwarte eine ganze Menge an weiteren Kooperationen. Man kann jetzt nicht generalisiert sagen, dass alles künftig zurückgefordert werden wird. Da erleben wir auch sehr unterschiedliche Debatten. Wenn Sie beispielsweise mit Partnerinnen und Partnern in Ozeanien reden, gibt es durchaus auch den Hinweis, dass man ganz froh ist angesichts der akuten Bedrohung so mancher Kultur dort durch den Klimawandel und die steigenden Meeresspiegel, dass die Objekte momentan erstmal hier sind. Und man sagt, da reden wir in ein paar Jahren mal drüber, wenn wir ein paar andere Fragen geklärt haben. Umgekehrt haben wir aber, denken Sie an die Debatte ums Luftboot im Humboldt-Forum und viele andere kleinere Konvolute und größere Konvolute, sicherlich noch einiges an Aufarbeitung vor uns liegen. Das Entscheidende ist für mich politisch, dass wir die Strukturen dafür geschaffen haben und erhalten. Also dass es die gemeinsame Anlaufstelle bei der Kulturstiftung der Länder gibt, die wir eingerichtet haben zwischen Bund und Ländern und die wir hoffentlich auch in den kommenden Jahren weiter finanzieren können, dass nicht jemand, der auf der Suche nach Raubkunst ist, sich durch mehr als 7000 Museen in Deutschland telefonieren muss aus irgendeinem Land der Welt, um herauszufinden, wo vielleicht was liegt, sondern dass man sagt, ich melde mich an eine Stelle und die findet dann heraus, wo was ist. Dass wir die vielen Digitalisierungsprojekte haben, die wir fördern. Also um das Benin-Projekt herum ist ja auch das Projekt Digital Benin entstanden, was ja auch sagen dort nochmal die Bestandteile der Sammlungen, die jetzt nicht in Deutschland liegen, ja auch nochmal mit verfügbar und sichtbar macht. Und
das ist das ein Kulturwandel?
Das ist ein deutlicher Kulturwandel, weil einfach eine ganz andere Form von Transparenzkultur entstanden ist. Und die ist aus meiner Sicht auch wesentlich, wenn wir miteinander sagen, weiter und vertiefter in Kooperation gehen wollen und gehen müssen. Dazu gehört dann auch, dass wir Provenienzforschung fördern, dass also auch tatsächlich das Wissen darum, wie kommen die Objekte in unsere Sammlungen, nochmal gesteigert wird, um dann auch in der Lage zu sein, zurückzugeben. Und da wird noch einiges passieren und wir werden sicherlich in den Häusern ein Stück weit stärker auch um entstehende Lücken herum erzählen müssen. Andererseits haben, also das Hamburgische Museum am Roten Baum hat über 250.000 Objekte in der Sammlung. Dass da noch weitere belastete Objekte drunter sind, ist ganz sicher. Und wenn dort jemand ihre Restitution fördert oder in der Provenienzforschung festgestellt wird, dass die unrechtmäßig in unseren Sammlungen sind, dann wird das auch weitere Rückgaben nach sich ziehen und die geben dann hoffentlich die Möglichkeit, noch vertiefter in weitere Kooperationsbeziehungen mit Partnerinnen und Partnern auf der ganzen Welt zu gelangen.
Der Hamburger Kultursenator Carsten Bruster zur Rückgabe der Benin-Bronzen und zu einem Kulturwandel in den deutschen Museen. Die werden allerdings für die Provenienzforschung noch Personalstellen brauchen, wenn wirklich umfangreich erforscht werden soll, wie die Objekte in die Sammlung gekommen sind. Von Evarist Adam Weber sind kaum Werke in Museen gelangt. Der Macke-Zeitgenosse ist vergessen worden. Und da ist er nicht der einzige seiner Generation. In jüngster Zeit aber versuchen Museen auch diesen Künstlerinnen und Künstlern gerecht zu werden. Lotte Laserstein war im Städel in Frankfurt zu sehen, Ottilie W. Röderstein im Kunsthaus Zürich, Sascha Wiederhold in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Das Museum August-Macke-Haus in Bonn zeigt nun Evarist Adam Weber. Anja Reinhardt hat die Ausstellung gesehen.
Wir müssen uns Evarist Adam Weber als einen ernsthaften Menschen vorstellen. Denn so sah er sich offenbar selbst. Die Ausstellung im Museum August-Macke-Haus in Bonn eröffnet den Rundgang mit seinem Selbstbild und einem Fotoporträt. Zeugnisse einer nachdenklichen, aber auch entschlossen wirkenden Persönlichkeit. Scharfkantige Gesichtszüge, eine hohe Stirn, Monokel, weißes Hemd, Krawatte und Sakko. Die Schau legt den Fokus zunächst auf Webers Holzschnitte. Eine stillende Mutter vor abstraktem Hintergrund oder Störche am Seeufer. Das Mutter-Kind-Thema noch einmal in einem Scherenschnitt in der Variation einer den Kinderwagen schiebenden Mutter. Im Werk von Evarist Adam Weber finden sich starke autobiografische Züge, was zur Zeit um 1900 nichts Ungewöhnliches ist. Seine künstlerische Sicht auf den Ersten Weltkrieg dagegen schon. Die Linolschnitte in der Mappe mit dem Titel »Erlebtes und Erschautes aus dem Weltkriege« von 1915 haben nichts Heroisches. Zerstörte Dörfer, Skelette, dröhnende Kampfszenen. »Geschnitten im Feld« steht darunter. Weber hatte das Material für die Linolschnitte im Schützengraben dabei. Ein künstlerisches Zeugnis von großer Ausdruckskraft, das zum Besten gehört, was der Künstler hinterlassen hat. In mehrfacher Hinsicht allerdings ist Evarist Adam Weber heute ein Rätsel, das Kuratorin Ina Evers-Schulz mit detektivischer Suche zu entschlüsseln versucht.
Dann findet sich ein Selbstbildnis des Künstlers als Titelbild auf der Zeitschrift der Jugend in Farbe abgebildet. Da sitzt er auf dem Motorrad und wenn man ganz genau hinguckt, sieht man auf der Zapfsäule die Buchstaben Apoli für Napoli stehen und man weiß, er ist mit diesem Motorrad nach Italien gereist und hat mit Sicherheit ganz viele Zeichnungen, Skizzen, Bücher gefüllt und nicht die Leinwände dort vor Ort gemalt. Und wo sind diese Zeichnungen eben verschollen?
Das, was zu sehen ist im August-Macke-Museum, entstammt bis auf wenige Ausnahmen der Sammlung von Walter Lehnert, womit auch deutlich wird, wie wichtig Privatsammlungen für den Kanon sind. Aus dem fiel Evarist Adam Weber wie andere Neusachliche ab spätestens 1937 heraus. Zwar wurde in der Säuberungsaktion zur sogenannten entarteten Kunst nur eine seiner Grafiken beschlagnahmt, aber seine Kunst war nicht mehr ideologiekonform. Und nach 1945 sorgte unter anderem der Kunsthistoriker Werner Haftmann, SA- und NSDAP-Mitglied, für die Kanonbildung in Deutschland, unter anderem als Berater der Documenta. Aber gerade in den letzten Jahren schauen die Museen genauer hin, wer bei dieser Kulturpolitik vergessen worden ist, sagt Kuratorin Ina Evers-Schulz.
Und wenn man dann in alten Zeitschriften guckt, was man natürlich automatisch tut, wenn ein Künstler vergessen ist und man guckt, was ist eigentlich zu seinen Lebzeiten so passiert, wo hat er ausgestellt, was gibt es an Berichten über ihn, dann guckt man natürlich in den 10er und 20er Jahren und findet plötzlich ganz viel über solche Künstler und stellt fest, dass die in der Nachkriegszeit, also wir sprechen dann von den 50er Jahren, einfach nicht berücksichtigt worden sind, als so ein quasi neuer Kanon geschaffen worden ist.
Evarist Adam Weber war kein Avantgarde-Künstler im Sinne von radikaler ästhetischer Erneuerung. Aber alleine seine Druckgrafiken, darunter auch erotische Werke, sind in ihrer Eindrücklichkeit eine Entdeckung wert. Die Ölgemälde wiederum zeigen eine intensive Auseinandersetzung vor allem mit Cézanne. Naturlandschaften oder kleine italienische Dörfer werden zu Farbflächen, die in verschiedenen Variationen auf die Leinwand gebracht werden. Weber, der ab den 1910er Jahren bei München lebte, setzte sich auch mit der Alpenlandschaft immer wieder auseinander, häufig aus starker Untersicht, die dem Gebirge noch mehr Dominanz verleiht. Aus diesem Oeuvre scheint der Angelpunkt der Schau, das Triptychon Heimkehr, zumindest thematisch herauszufallen. Zu sehen sind Fischer bei der Arbeit, sie ziehen ein Boot, das mit dem nächtlichen Fang beladen ist, an Land. Wie Weber hier malerisch den Rhythmus der Arbeit komponiert, wie er die harte Arbeit ins Bild setzt, die Fischer ruhig und konzentriert vor dramatischem Himmel, dabei fast nur Blautöne variiert, das ist ergreifend schön.
Eine Neuentdeckung, Evarist Adam Weber in Bonn. Peter Handke ist gerade 80 Jahre alt geworden und längst Großvater. Sein neuestes Stück heißt Zwiegespräch und ist eine Hommage an den eigenen slowenischen Großvater mütterlicherseits. Und es ist eine Reflexion über Generationenfolgen generell. Rike Süsko hat es auf der kleinen Bühne des Wiener Burgtheaters inszeniert. Eberhard Spreng war dort.
Eine ziehharmonikaförmige Faltwand wird von links nach rechts über die Bühne gezogen und komisch genug, dieser vor sich hin rumpelnde Zug hält lange nicht an, auch nachdem er am rechten Ende angekommen ist und die ganze Bühne abdeckt. Die Geschichte, und um die geht es in Handkes neuem Stück, ist eine unendliche Verkettung. Dann kommt ein kleiner Junge mit einer Taschenlampe und leuchtet in alle Winkel des nun zum Stillstand gekommenen Dekors. Erst dann zieht ein Defilé von Pflegepersonal über die Vorderbühne, fährt fünf alte Menschen auf fahrbaren Schreibtischstühlen herein und gruppiert sie mit dem Blick ins Publikum für den dahingeraunten, ahnungsvollen Anfang in Handkes neuem Stück.
Ich sag doch mal, mir reicht es genug jetzt ins Leere geschaut.
Von Leere keine Rede.
Oder doch?
Ja, nur hat die sich in der Zwischenzeit bevölkert. Wir sagen, hat sich belebt.
Branko Samarowski und Hans-Dieter Knebel im Dialog über die Bühne ihrer Erinnerungen. Handkes nur notdürftig als Gespräch gekennzeichnete Prosa tastet sich vorsichtig in die Welt der Vergangenheit. Sein Zwiegespräch ist ein doppeltes. Zum einen sprechen da zwei alte Narren über die Frage, wie Erinnerungen auf der Bühne der Imagination auftreten könnten. Zum anderen spricht da der Autor mit sich selbst über die Frage, ob und wie Literatur überhaupt etwas Vergangenes begreifen kann. Regisseurin Rike Süsko wagt darauf einen frischen, bildmächtigen Zugriff. Ihre alten Narren sind einfach Altersheimbewohner, die ein robustes Pflegepersonal in choreografierten Bildern hin und her schiebt wie leblose Puppen. Einmal werden schwarze Urnen über die Bühne getragen, Symbole des Todes. Dann wieder nimmt man einem der fünf Alten alle seine persönlichen Gegenstände weg und schmeißt ihn unsanft aus dem Raum. Exitus, Schluss aus.
Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. La Paloma, ohe, einmal muss es vorbei sein.
Alte Schlager wie zur Animation der dahingesunkenen, siechen und niedergeschlagenen Heiminsassen, dazwischen immer wieder Passagen aus Handkes Text, der hier zum Material wird für ein szenisches Gesamtkunstwerk, in dem sich lustige und sarkastische Bilder gegen die pessimistischen Kulturprognosen des nun 80-jährigen Autors stellen.
Er hat seinen Moment verloren.
Und so hat auch das Theater seinen Moment verloren.
Vorderhand oder für immer?
Und das Seltsame daran?
Das gar und gar nicht schön und gut Seltsame.
Auch der Film hat die Sprache verloren.
Die Alten und ihr Pflegepersonal teilen sich Geschichten und Anekdoten, als hätten die Has-Beens in der Anstalt all das schon dutzende Male erzählt, sodass jeder ihre Storys schon in- und auswendig kennt und mitsprechen kann. Gegen diese leicht polemische Textvergreisung kommt in der Wiener Aufführung nun aber ein ganz unfreiwilliger, poetischer Kontrapunkt zum Tragen, der wie vom alten Handke selbst stammen könnte. Da die drei alten Akteure im schnellen Textwechsel nicht mithalten, raunt ihnen eine dumpfe Stimme hinter dem Dekor dauernd Stichworte zu. Das ist auch im Saal gut zu hören und klingt komischerweise so, als wäre das ganze unbelebte Theater hinter dem bunten Geschehen die unbeirrbare Stimme des abwesenden Autors. Handke, nun selbst schon Großvater, hatte die Beziehung von Großvätern und Enkeln im Blick, versteht seinen verehrten Großvater mütterlicherseits als große Ausnahme von den historischen Trends seiner Zeit. Und er fragt sich, welche Spuren das begeisterte österreichische Mitläufertum der Nazizeit in der Mentalität der Enkelgeneration hinterlässt. Ihm geht es um die Spurensuche des Vergangenen in der Gegenwart. Diese wie auch immer handgeartig verschwurbelte historische Raumtiefe hat Rike Süsko auf eine ewige Gegenwart zusammenschnurren lassen. Bei ihr sind Großeltern und Enkelgeneration in einer aktuellen Altersheimsituation zusammengesperrt, die einen senil, die anderen musikalisch getaktete und autoritäre Pflegeroutiniers. Eine Generationenbeziehung als simpler Dienstleistungszusammenhang. Am Ende siegt der Rhythmus über das Leben der Jungen. Die Alten verlassen einfach die Bühne, die Enkelgeneration bleibt zurück mit stierem, leerem Blick und unwillkürlichem Technozucken in den Knochen.
Handkes Zwiegespräche am Burgtheater in Wien. Die International Dance Exposure in Tel Aviv ist das Schaufenster des israelischen Tanzes. Gezeigt werden die besten Produktionen des vergangenen Jahres, die dann anschließend oft auf Tournee nach Europa oder in die USA gehen. Denn das Publikum dort besteht fast ausschließlich aus Tanzveranstaltern. In diesem Jahr sind es die kleinen Produktionen, die gezeigt werden. Wegen Corona waren große Auftritte im letzten Jahr kaum möglich. Dafür Experimentelles. Christian Gampert berichtet aus Tel Aviv über eine ungewöhnliche Dance Exposure.
Die Choreografin Mayan Cohen Marciano setzt die nackte menschliche Kreatur auf einen Stuhl. Zwei unbekleidete Tänzer mühen sich zeitlupenhaft mit diesem Spielgerät ab, lassen es kippen und sinken von ihm herunter, stellen es immer wieder auf und suchen die richtige Position im Raum. Der dünnere der beiden Tänzer bewegt sich, als hätte die Choreografin eine Kafka-Zeichnung in Szene gesetzt. Die Erkundung der Langsamkeit und einer auch psychischen Nacktheit stand bei ziemlich vielen Produktionen dieses Festivals im Vordergrund. Die Exposure-Leiterin Naomi Perloff will ganz bewusst den Charakter des Susan Delal Centers als Ausbildungs- und Ideenschmiede betonen. Und das heißt, keine großen Auftritte der Supergruppen wie Batsheva oder der Kibbutz Dance Company, sondern bescheidene kleine Soli, Duette und Kleingruppenarbeiten von Nachwuchschoreografen.
I want them to know how to be focused in what they say.
Ich will, dass sie wirklich wissen, was sie wie sagen wollen. Das geht langsam und braucht oft ein Jahr. Dann bekommt man Ergebnisse. Man kann nicht gleich ein 40-Minuten-Stück machen. Man kann nicht gleich genial sein. Man muss sich Zeit nehmen.
You have to take your time.
Zur Eröffnung gab es eine eher gefällig getanzte, seichte Beziehungsparty in Badeanzügen von Roy Asaf. Gleich danach wurde in einer Choreografie von Dror Liebermann wild mit Baumstämmen geworfen, zurück zur Natur und zur Selbstkasteiung. Das bezeichnet in etwa die thematische Spannweite des Festivals. Man will sich spüren und sich wehtun, aber nebenbei manchmal auch schön sein. Beim sogenannten Pitching, einer Art Anhörung vor einer Jury, bei der Tänzer Geld für neue Projekte einzuwerben suchen, gab es originelle Ideen, aber ziemlich oft auch Unausgegorenes. Wie es richtig geht, zeigten zwei brillante Duette. Das eine von den ehemaligen Tänzerinnen der Kibbutz Dance Company, Orianne Yohanan und Ilana Belazen, die an Frauen herangetragene Erwartungsklischees in einer absurden Performance durch den Kakao zogen. Das reichte von der verschleierten Frau bis zur High Heels tragenden Sexpuppe, die nach dem Orgasmus zu schnarchen beginnt. Die vielfach ausgezeichnete Dafi Altabeb choreografierte dann mit zwei sehr jungen Tänzern eine Beziehungsgeschichte, die die Liebe als Spiel- und Vertrauenssuche eher melancholisch in Szene setzte. Die heterosexuelle Liebe, muss man sagen, denn natürlich spielte Homosexualität auf dem Festival ebenso eine Rolle wie der wütende Feminismus der Annabel Dwyer, deren Tänzerinnen wie Riot Girls herumschreien und auch musikalisch einen Höllenlärm erzeugen. Zu den subtileren Beiträgen gehörte die Lecture-Performance von Rotem Tashach, der vielleicht etwas zu viel auf das Publikum einredet, aber den Zuschauern auch zeigt, welche Choreografien wir im Alltag ständig aufführen und welche Verklemmungen eigentlich zu bewältigen wären.
What does it mean to have a passageway that's
Was heißt es eigentlich, durch einen engen Gang zu gehen oder in einer weiten Zuschauerreihe zu sitzen oder in einer Menge zu sein? Wohin geht die Reise? Das veranstaltende Suzanne Delal Center weiß es offenbar auch nicht so genau, gibt aber Ermutigungen in alle möglichen Richtungen. Zu den wichtigsten experimentellen Arbeiten gehörten die Chapters of Joy von Roni Kadasch, die die körperliche Befreiung ihrer Tänzer mit der englischen Suite von Johann Sebastian Bach versucht. Es ist erstaunlich, welch wildes Bewegungsrepertoire von dieser Musik angeregt wird. Zum Schluss durfte man dann doch noch wenigstens in eine Probe der Batsheva Dance Company. Der große Ohad Naharin choreografiert Momo nach Michael Ende. Die grauen Männer sind bei ihm rituell herumschleichende Boys, die sehr oft an einer Kletterwand hängen, während die übrigen Tänzer ihre eigene Körpersprache entwickeln dürfen. Nach der Premiere ist das dann auch in Europa zu sehen.
Die International Dance Exposure in Tel Aviv. Das Wort des Jahres ist Zeitenwende. Das hat die Gesellschaft für deutsche Sprache heute verkündet. Weitere Kulturmeldungen hat Mascha Drost.
Die Staatsoper Unter den Linden hat ihren Generalmusikdirektor wieder. Daniel Barenboim kehrt vom Krankenbett ans Pult zurück. Freude, schöner Götterfunken. Beethovens 9. soll er Silvester und am 1. Januar dirigieren. Das kündigte die Staatsoper heute an. Die Situation ist nicht unpikant. Gerade heute wurde nämlich auch Dirigent Christian Thielemann in den Agenturen zitiert mit den Worten: Die Chemie zwischen der Staatskapelle Berlin und ihm stimme. Man liege auf derselben Wellenlänge. Thielemann hat gerade an Barenboims Stelle mit der Staatskapelle eine Asientournee bestritten und war vorher schon für Wagners Ring eingesprungen und gefeiert worden. In Salzburg wurde heute die russische Theatermacherin Marina Davidova offiziell vorgestellt als neue Schauspielchefin der Salzburger Festspiele. Kunst solle nicht in Geiselhaft für gegenwärtige politische Umstände genommen werden, so Davidova, die sich in Russland öffentlich gegen den Ukraine-Krieg gestellt hat, daraufhin bedroht wurde und ihr Land verlassen musste. Zu ihren Plänen für Salzburg, sagte sie gestern Abend im Deutschlandfunk Kultur.
Also sie hat ja schon Erfahrung auch gemacht, Festivals mit zu programmieren, mit zu bestimmen. Die Wiener Festwochen, da war sie ja schon aktiv. Und wie gesagt, das Festival in Moskau, was sie 23 Jahre lang geleitet hat. Und sie ist niemand, der auf enge Konzepte aus ist, sondern versucht, ein interessantes Programm zusammenzustellen, wo eben starke Eindrücke möglich sind für den Zuschauer. Und sie versuchte, Platz zu schaffen für talentierte, für herausragende Regisseurinnen und Regisseure. Denn wenn man erst mit einem Konzept anfängt und so ein Konzept hat, dann ist die Gefahr schnell da, dass man eben Talente übersieht und sie einfach nicht mit reinnimmt ins Programm, weil es nicht da reinpasst. Sie wird das alles zusammenstellen, was interessant ist. Und am Ende könnte sich eben ein Konzept ergeben. Aber das ist die richtige Reihenfolge für sie.
Sam, du siehst Konzepte in dem, was du собрал.
Die künftige Schauspielchefin der Salzburger Festspiele, Marina Davidova. Der Künstler Jonathan Mese hasst das, Zitat, ständig befeuerte Geschrei vom Weltuntergang und lehnt Aktionen wie die der letzten Generation ab. Das ist heute sehr eindrücklich in einem Interview zu lesen im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Rache sei super, etwa bei Richard Wagner, aber scheiße in der Realität. Und Rache an Van Gogh, indem man ihn mit Brei bewirft, sogar super scheiße, so Jonathan Mese. Und noch zwei prominente Personalien. Die Hamburgische Staatsoper bekommt ab 2025 einen neuen Intendanten, und zwar den Regisseur Tobias Kratzer. Und auch die nächste Juryvorsitzende der Berlinale wurde heute bekannt. Es wird die Schauspielerin Kristen Stewart.
Mascha Drost mit den Kulturmeldungen. Vielen Dank. Die Reichsbürger-Razzien, der Digitalgipfel und die Lage in der Ostukraine sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. einen guten Abend.